Hallo ihr Lieben, bin ich zu hören? Kurzes Nicken, sehr schön. Es ist immer noch ein bisschen fremd, in die Kamera zu sprechen und jetzt ja zwar hier im Gottesdienstraum zu sein, aber jetzt euch nicht so direkt wahrzunehmen. Ja, aber wir gewöhnen uns Schritt für Schritt dran. Heute geht's weiter im Vater Unser. Das Vater Unser ist ja das Gebet, das Gott durch Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, was er ihnen ans Herz gelegt hat, so als eine Orientierung, wie sie beten können und wie es auch gut ist zu beten. Die drei Bitten, die drei ersten Bitten aus dem Vater Unser, die könnt ihr wieder hier hinter mir an der Wand sehen. Ich lese sie uns vor, weil ja nicht alle über Video eingebunden sind. Da heißt es: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Steht übrigens in Matthäus 6, die Verse 9 und 10. Letzten Sonntag ging es darum, dass Gottes Name geheiligt werden soll. Dass Gott den Stellenwert in unserem Leben bekommen soll, der ihm zusteht. Also dass Gott die absolute Nummer 1 ist und dass uns das nicht ärmer, sondern reicher macht. Da ist mir noch was zu eingefallen, das wollte ich euch noch nachreichen, und zwar eine Handbewegung. Ich gucke jetzt mal so, dass ich mich hinstelle, dass ihr das auch sehen könnt. So. Und zwar die Hände so zum Himmel heben, so, jetzt sind die Hände schön zu sehen. Also Gott die Ehre geben, ihn anbeten, ihn verehren, ihn über alles lieben, so beim Vater Unser. Geheiligt werde dein Name, zum Beispiel so die Hände heben. Und wenn man irgendwo so merkt in sich, das kann ich irgendwie noch nicht und meine Gefühle stehen da ja gar nicht dahinter, ich bin jetzt nicht so jemand, ich möchte euch ermutigen, es trotzdem zeichenhaft zu tun, zu sagen, ich will Gott die Ehre geben, einfach weil es richtig ist, einfach weil Gott Gott ist, sozusagen als eine Proklamation dieser tiefsten geistlichen Wahrheit, dass Gott der Wichtigste ist, dem allein alle Ehre gebührt. Also, erste Bitte vom Vater Unser, dein Name werde geheiligt. Wir werden gelehrt, von uns wegzuschauen auf Gott. Heute geht es jetzt um die zweite Bitte im Vater Unser. Dein Reich komme. Was ist damit gemeint? So ist ja auch nicht eine alltägliche Sprache, dein Reich komme. Wie oft hört ihr das so im Alltag? Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Basileia und das meint Königsherrschaft. Das hat aber verschiedene Facetten, dieses Wort. Das eine ist so eher das Funktionale, so wer hat das Sagen, wer und welche Befugnisse sind damit verbunden. Das heißt dann, wenn man es dann jetzt überträgt auf die Bitte, dein Reich komme, heißt es, Gott, du sollst unser König sein, unser Boss, unser Anführer, unser Oberhaupt, unser Chef, wie auch immer man das versteht. Gott, du sollst regieren, du sollst bestimmen, was geschieht hier, du sollst die Macht haben, du allein sollst die Entscheidungen treffen, die Richtung festlegen, in die es geht, du sollst die Ansagen machen, was in dieser Welt gut und richtig ist. Wenn man die Bitte, dein Reich komme, so versteht, also aus dem funktionalen Verständnis des Begriffs Basileia, dann geht es so ein bisschen in Richtung der dritten Bitte, dein Wille geschehe, die wir hinten auch schon sehen. Man kann allerdings Königreich, dieses Wort Basileia, auch als Königreich verstehen. Das ist dann eher so räumlich, lokal, so wie ich jetzt hier in diesem Raum stehe. Und wenn das jetzt hier der König über diesen Raum wäre, dann ist hier sein Königreich. Das ist da, wo der König regiert, worüber er König ist. Auch so kann man es verstehen. Und dann heißt diese Bitte, dein Reich komme, dass Gottes Reich, da wo er König ist, und das ist im Himmel schon die Wahrheit, da ist es Wirklichkeit, dass das vom Himmel auf die Erde kommen soll. Dass so wie Gott den Himmel erfüllt mit seiner Macht, mit seiner Pracht, mit seiner Herrlichkeit, dass sein Reich auch hier vom Himmel hierher auf die Erde kommen soll. Und wenn man das so versteht, dann könnte man sagen, diese Bitte, dein Reich komme, bedeutet eigentlich die Umkehrung des Sündenfalls. Beim Sündenfall ist ja das passiert, dass die Menschen Gott nicht ernst genommen haben. Und deswegen mussten sie fort aus der unmittelbaren Nähe zu Gott. Und das hat dann all die leidvollen Auswirkungen mit sich gebracht, die wir in dieser Welt und in unserem Leben so feststellen. Wir haben den Himmel, wir haben das Paradies verloren. Und die Bitte, dein Reich komme, ist eigentlich die Bitte um die Wiederherstellung dessen, was da zwischen Gott und uns in die Brüche gegangen ist. Diese Bitte, dein Reich komme, sie steht für mich auch im Gegensatz zum Reich des Fürsten dieser Welt. Der Teufel, der Satan, der wird von Jesus als Fürst dieser Welt bezeichnet. Und das aus gutem Grund, denn der Teufel hat Gott als Gott nicht anerkannt und musste deswegen aus dem Himmel raus und hat jetzt auf der Erde hier einen Herrschaftsbereich. Der Teufel darf hier bestimmte Dinge tun aufgrund des Sündenfalls. Und für den Teufel ist es letztlich egal, ob wir von seiner Existenz wissen oder nicht. Es ist ihm auch völlig egal, ob wir glauben, dass es ihn gibt oder nicht. Denn sein einziges Ziel ist es, dass wir nicht an Gott glauben. Dass dieser Bruch, der da passiert ist zwischen Gott und uns im Sündenfall, dass der nicht wieder geheilt wird, sondern dass der sich fortsetzt. Der Teufel setzt alles dran, dass wir eben nicht Gott als den unumschränkten König erkennen und anerkennen. Sein Ziel, das Ziel des Satans ist es, das Kommen des Reiches Gottes hier auf dieser Welt oder in unserem Leben, das zu verhindern. Denn der Teufel, der weiß viel, viel besser als wir, da wo Gott uneingeschränkt regieren darf, da hat der Teufel mit seinen Machenschaften verloren. Wenn wir Gott bitten, dein Reich komme, ich denke, dann ist es wichtig auch zu wissen, was für eine Art König Gott ist, von welcher Art Gott ist als König. Da finde ich einen ersten Hinweis in der Anrede im Vater Unser, der steht leider da nicht an der Wand, da heißt es unser Vater im Himmel. Da wird schon deutlich, um was für eine Art Verhältnis es Gott geht, was er anstrebt mit uns Menschen. Bei einem König ist ja eigentlich das passende Gegenstück dann der Untertan. Der König hat Macht und der Untertan muss gehorchen. Da geht es um Machtausübung und Gehorsam. Das ist das entscheidende Moment. Aber wenn wir jetzt Gott, den König des Universums, als Vater anreden dürfen, anreden sollen, dann geht es um eine Vater-Kind-Beziehung. Und da ist nicht Macht das entscheidende Moment, auch wenn ein Vater Macht über sein Kind hat, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende, das bestimmende Moment in der Beziehung zwischen Vater und Kind ist die Liebe, die der Vater zu seinem Kind hat und die das Kind seinem Vater wieder entgegenbringt. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Gott alle Macht hat, weil Gott uns liebt und diese Macht, seine Übermacht, seine Allmacht nur für das Gute und Richtige einsetzt. Und davon profitieren auch wir. Ich habe mal gehört über Sklaven in den USA, war ja lange Zeit ein ernstes Thema. Und es gab Sklaven, als die befreit wurden, die waren gar nicht glücklich über ihre Befreiung. Konnte ich erst mal nicht so verstehen, bis ich dann geblickt habe, die hatten gute Herren. Und da war das nicht schlimm, dass die Macht über sie hatten, dass sie Eigentum ihrer Herren waren, denn sie wurden nicht ausgebeutet, ihre Herren waren gut zu ihnen, sie haben im Grunde mit zur Familie gehört, sie hatten alles, was sie brauchten und sie haben gerne ihren Herren gehört. Und dann wurden sie befreit und standen plötzlich da und wussten nicht, was passieren soll. Diese Art König, ein guter König, ein Vater, der seine Kinder liebt, das ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Auch von Jesus finde ich so in dem, was er so gemacht hat, wie er gelebt hat, manche Hinweise drauf, von welcher Art das Reich Gottes ist. Wie sich die Herrschaft Gottes auswirken soll in dieser Welt, in diesem Leben. Jesus hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass er vom Vater in diese Welt geschickt wurde. Und Jesus hat deutlich gemacht, den Menschen, denen er begegnet ist, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Durch Jesus ist der König der Könige in seine Welt gekommen. Das ist wie diese Umkehrung des Sündenfalls. Wir mussten aus dem Paradies raus, aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und durch Jesus kommt uns der Himmel wieder nahe, kommt Gott uns nahe. Und wenn man dann schaut, was Jesus gemacht hat, was hat sein Wirken gekennzeichnet? Es war Liebe. Es war Liebe zu denen, die diese Liebe brauchten. Und wenn sie dafür offen waren, konnten sie diese Liebe auch empfangen. Jesus hat Kranke geheilt, er hat Gebundene befreit, Leute, die übersehen wurden, die hat er wahrgenommen, Leute, die gemieden wurden, die hat er wertgeschätzt, mit denen ist er in Beziehung gegangen, in Kontakt. Und Jesus hat auch, ist auch für die Wahrheit eingetreten. Es war nicht nur so eine Liebe, die halt so praktisch so alles gut heißt, sondern die gut heißt, was gut ist, und die schlecht heißt, was schlecht ist. Jesus hat Lügen nicht akzeptiert, Egoismus nicht akzeptiert, Großtun nicht akzeptiert oder dass Menschen über andere bestimmen wollten. Und wenn wir uns fragen, was noch so alles so das Reich Gottes kennzeichnet und seine Herrschaft, wenn er regiert, da ist mir noch eine Bibelstelle gekommen, und zwar aus Römer 14, Vers 17. Da äußert sich Paulus zu einem Streit, der in der Gemeinde war. Was darf man essen, was darf man nicht essen? Und dann sagt Paulus so einen markanten Satz, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das, worum es im Reich Gottes geht, das besteht nicht da aus Essen und Trinken, sondern es geht um Gerechtigkeit, es geht um Friede, es geht um Freude im Heiligen Geist. Also es geht im Reich Gottes um was, ja, Substanzielles, um was, also nichts Abstraktes, so irgendwie, ja, wir glauben jetzt so an Gott und irgendwie, das ist so vergeistigt, abgehoben, nebulös irgendwie, sondern das ist inhaltlich prall gefüllt mit Dingen, die für unser Leben wichtig sind, die unserem Leben gut tun. Das ist Gerechtigkeit, ja, dass wir im Miteinander, in den Spannungsfeldern, ja, der eine sagt, das darf man essen, der andere sagt, das darf man nicht essen, dass wir in diesem Miteinander eben schauen, dass es da gerecht zugeht, dass wir dem anderen gerecht werden mit seinen Nöten, Ängsten, dass wir jetzt nicht über ihn bestimmen, ja, und du darfst es jetzt nicht essen, dabei kann er es doch essen. Und der andere sagt, ja, aber warum bist du nur so, schaut auf ihn herab, warum bist du nur so ängstlich? Sondern dass wir da wirklich, ja, einander gerecht werden mit der unterschiedlichen Wahrnehmung, die wir aufs Leben haben, mit dem unterschiedlichen Verstehen des Wortes Gottes, dass wir da wirklich, ja, im Reich Gottes, dass da Gerechtigkeit herrscht. Ein faires Miteinander. Und Paulus sagt ja dann auch Friede. Ja? Und das ist eben nicht nur die Abwesenheit von Streit, so Waffenstillstand, aber man knirscht noch mit den Zähnen irgendwie, aber traut sich nicht zuzuschlagen, sondern Friede vom biblischen Verständnis ist was positiv Gefülltes. Shalom. Das ist ein segensreiches, ein wohltuendes, ein förderliches Miteinander, das gegenseitig aufbaut. Und ich finde auch so schön, was Paulus schreibt über das Reich Gottes, das heißt auch Freude im Heiligen Geist. Ja? Also das ist ein kraftvolles Glücklichsein durch die Nähe Gottes, dadurch, dass Gott uns liebt, dass er uns vergibt, dass er uns mag, dass er für uns sorgt. Ja, das ist wirklich, ja, diese Bitte, dein Reich komme, die ist inhaltlich prall gefüllt. Da soll was vom Himmel hier auf der Erde Wirklichkeit werden, was im Moment noch nicht Wirklichkeit ist oder nur gebremst Wirklichkeit ist. Mir ist auch dazu eine Handbewegung gekommen. Bei dein Reich komme, kann man die Hände so aufhalten. So, ja. Zu sagen hier, ich möchte empfangen, Gott, von dir, was dein Reich Gutes für mich zu geben hat. Ich möchte empfangen von dir, was ich vielleicht brauche für den Nächsten, für meinen anderen. Ich möchte von dir empfangen, was ich vielleicht brauche an Frieden in meinem Herzen angesichts der Nöte und Unsicherheiten in dieser Welt. Und ich finde es eigentlich eine schöne Kombination, wenn wir anfangen, erst so zu sagen, hier, Vater, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wir gucken auf Gott, schauen weg von uns und dann bewegen wir unsere Hände runter und sagen, dein Reich komme. Ihr könnt ja mal gucken, so bei den nächsten Bitten auch vom Vater Unser. Vielleicht kommt euch da ja auch irgendwie so Handbewegungen. Ich kann nicht versprechen, dass ich zu allen was habe, aber das kam mir jetzt zu diesen ersten beiden Bitten. So wirklich deutlich zu machen, bei dieser Bitte, dein Reich komme. Gott, wir brauchen dich und deine Herrschaft auf dieser Welt. Wir brauchen dich auf dieser Erde, Gott. Hier, ja, wir brauchen dich. Das ist die Welt, die dich braucht. Ja? Wir brauchen dich in unserem Leben. Sei du wieder unser König und Herr. Wir wollen niemand anders über uns haben, außer dich. Wir wollen auf niemand anders hören, außer auf dich. Wir wollen niemanden so folgen wie dir. Dass diese Bitte, dein Reich komme, präge unser Leben, Herr, mit deiner Herrschaft. Und im Grunde die Einladung Gottes in diese Welt rein, ja. Sei willkommen, Gott, in dieser Welt, die von dir abgefallen ist. Durchdringe sie, erobere sie dir zurück, nimm sie ein mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit, mit deiner Gerechtigkeit. Nimm sie ein mit deinem Heil, mit deiner Gesundheit, mit deinem Licht, mit deinem Leben, mit allem, was wir eigentlich brauchen. Im Neuen Testament, wenn man sich das so anguckt, da war es Jesus immer wichtig beim Reich Gottes, dass das nichts Jenseitiges ist, was irgendwann erstmal dann anbricht, sondern Jesus hat an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, es geht immer im Reich Gottes ums Hier und Heute. Da spielt die Musik. Das Himmelreich, das ist durch Jesus auf diese Erde gekommen, ist, ja, dadurch ist Gott den Menschen nahe gekommen und Jesus möchte jetzt durch uns, die, die an ihn glauben, die zu ihm gehören, durch seinen Geist weiterwirken. Und so möchte Jesus weiter in dieser Welt präsent sein, dass das Reich Gottes kommt in uns und durch uns in diese Welt. Es gibt aber, auch wenn es Jesus wichtig ist, dass das Reich Gottes immer im Hier und Jetzt anbricht, ist aber auch wichtig zu sehen, dass das Reich Gottes in seiner Vollendung, in seiner endgültigen Verwirklichung hier in dieser Welt noch nicht dauerhaft Wirklichkeit werden wird, sondern dass das Himmelreich die endgültige und dauerhafte Etablierung der Herrschaft Gottes bei uns Menschen, die wird erst zum Durchbruch kommen, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und insofern kann man diese Bitte, dein Reich komme, auch sehr gut auf die Wiederkunft von Jesus beziehen, die noch aussteht. Dass wir bitten, Jesus, komm doch wieder, dein Reich komme. Richte die gute Herrschaft Gottes bitte endgültig auf. Und ich finde es auch noch eine wichtige Ergänzung, denn es gibt etliche Themen in dieser Welt, die sind so groß, da ist so viel Leid, ist so viel Not, das sind so viele Missstände, das kann uns erdrücken, wenn wir uns das alles vor Augen halten. Meine Frau hat eine Zeit lang sehr intensiv jeden Abend dann Nachrichten geguckt, Anfang der Corona-Zeit, obwohl sie eigentlich nicht so die Nachrichtenguckerin ist. Und irgendwann hat sie gemerkt, das tut ihr nicht gut, ja, diese ganzen Themen da reinzukriegen und es wächst ihr über den Kopf. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir merken, wir werden mutlos, wir werden perspektivlos, im Grunde das, was in dieser Welt los ist, das macht uns fertig, dann auch zu bitten, dein Reich komme, Jesus komme wieder und erlöse deine Welt. Das ist dann was zum Luftholen, aber nicht zum Stehenbleiben. Denn letztendlich geht es ja darum, dass wir wieder aufgebaut werden, dass Gottes Reich in uns schon wieder so viel Kraft kriegen kann, dass das, was in dieser Welt los ist, uns nicht mehr runterdrückt und kaputt macht und fertig macht, sondern dass das Reich Gottes dann wieder, ja, sich von uns wieder rein ausweiten und auswirken kann in diese Welt. Ich habe mich auch nochmal gefragt, was heißt, dein Reich komme, jetzt in Zeiten von Corona. Ich bin vor einigen Wochen schon, war so eher sogar die Anfangszeit von Corona, über einen Abschnitt gestolpert von einem Buch, da war da so im Internet in irgendeiner Newsgroup da veröffentlicht, so ein Abschnitt aus einem Buch über die sogenannte Antoninische Pest. So ein bisschen Zungenbrecher, dieses Wort, Antoninische Pest. Könnt ihr bei Wikipedia nachlesen auch. Laut Wikipedia war die Antoninische Pest oder ist die Antoninische Pest eine der am besten dokumentierten Epidemien der Antike. Damals hat der Kaiser Mark Aurel regiert im Römischen Reich. Das war so ungefähr 1965 bis 165 bis 180 nach Christus war so der Zeitraum, in dem er Herrscher war. Und da grasierten im gesamten Römischen Reich irgendwas, das haben sie als Pest empfunden damals. Aus heutiger Sicht würde man sagen, es waren vermutlich Pocken von den Symptomen her oder Masern, so genau weiß man das nicht. Und das Krasse ist, in Wikipedia steht, das war ein 24 Jahre dauerndes Massensterben im Römischen Reich. Da sind Millionen von Menschen gestorben. Ungefähr 5 bis 25 Prozent der Bevölkerung im Römischen Reich sind damals gestorben. Bei Wikipedia ist nachzulesen, zumindest habe ich heute Morgen das so noch gelesen, es war eine großflächige Entvölkerung im Römischen Reich, die da stattgefunden hat. Und am Höhepunkt dieser Seuche starben allein in Rom an einem Tag 5000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt die spannende Frage, wie sah es damals aus, dein Reich komme? Was hat Gott da verwirklicht in dieser schwierigen Zeit? Durch das, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hatte und was sie weitergetragen haben, was dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde, gab es bei den Christen die Werte der Solidarität, des Füreinander-Daseins, sich für andere Einsetzens. Und das hat schon einen großen Unterschied gemacht zwischen den Christen und den anderen. Die Christen kamen aufgrund der gelebten Solidarität, Geschwisterliebe, Nächstenliebe, kamen die besser zurecht mit diesen Katastrophen. Das heißt, es haben mehr Christen diese Katastrophen überlebt und es wirkte auf die Christen und auch auf die anderen wie ein Wunder. Wieso überleben die Christen mehr Christen als andere? Und dadurch kamen dann auch Nicht-Christen zum Glauben an Jesus. Und das noch ganz ohne eine übernatürliche bewirkte Bekehrung oder übernatürliche Heilung durch Gott, sondern einfach nur, weil Werte des Reiches Gottes etabliert waren in den Herzen der Christen und sie das gelebt haben. Und das hat dazu geführt, dass andere sich fürs Reich Gottes geöffnet haben. Und dann war auch noch ein Unterschied zu dem Rest der Bevölkerung, dass die Christen ihren Glauben hatten. Und der Glaube ist einfach, ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Kopfwissen bei denen gewesen, wie es häufig bei uns so ist, sondern das haben die dann auch tatsächlich gelebt. Das hat Bedeutung für sie gehabt. Und für die Christen war klar, das Leben hier auf dieser Erde ist nur ein Vorspiel. Das Eigentliche, das Wahre, das Beste, das kommt erst noch. Die haben nicht nur kopfmäßig an den Himmel geglaubt, sondern für die war der eine Wahrheit, eine Realität, auf die sie sich verlassen haben. Und das kann natürlich, wenn das so ein fest in einem verwurzelter Glaube ist, das kann einem dann wirklich Trost und Hoffnung spenden, wenn da plötzlich irgendwie eine hochansteckende Geschichte läuft, wo man nicht weiß, infiziere ich mich jetzt, wenn ich mich um andere kümmere, die infiziert sind. Und es war natürlich auch eine Riesenentlastung für diejenigen, die damals gelebt haben, weil wenn man sich überlegt, wie viele Leute damals gestorben sind, es konnte ja sein, dass ein Viertel der eigenen Familie weg war. Oder wenn es noch blöder lief, vielleicht sogar die ganze Familie. Auf Wikipedia habe ich heute Morgen gelesen, da gibt es einen Grabstein irgendwo im Bayerischen aus der Zeit. da hat es anscheinend eine ganze Familie ausgelöscht, hat eine ganze Familie einen Grabstein gekriegt. Muss man sich mal vorstellen. Und auch von ihrem Glauben her war den Christen klar, okay, es gehört zum Leben dazu, dass so Sachen passieren. Und die konnten es dann verstehen als eine Schulung, als eine Prüfung. Und damit war dann doch wieder irgendwie ein Sinn in dem, was man eigentlich nicht versteht, was eigentlich sinnlos wirkt, so eine Krankheit, so eine Seuche, wir verstehen es nicht. Weil wenn man dann sieht, okay, gut, das ist jetzt eine Schulung, das ist eine Prüfung, das kann einem auch wieder helfen, besser damit klarzukommen. Und was halt wirklich krass war, wie sich dieser Glaube der Christen ausgewirkt hat, damals in der Seuche, dass sie eben durch diese Perspektive aufs Himmelreich viel weniger Angst ums eigene Leben hatten und deswegen wirklich sich um die Leute kümmern konnten, die angesteckt waren und wirklich die Werte des Reiches Gottes frei leben konnten. Und sie haben sich eben dann nicht nur um ihre eigene Familie gekümmert oder um die Glaubensgeschwister, sondern sie haben sich eben auch um die Andersgläubigen gekümmert, um ihre heidnischen Nachbarn. Und viele der heidnischen Nachbarn hatten dann eben auch dem Einsatz von Christen ihr Leben zu verdanken. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sie für Gott offen wurden und sich ja Gott zugewendet haben, sich bekehrt haben. Dein Reich komme. Da ist wirklich das Reich Gottes zu den Menschen gekommen, in dieser krassen Not. Und es hat dann auch so Auswirkungen gehabt, natürlich, wenn man jemanden pflegt, sich um den kümmert, dann wachsen Beziehungen, dann öffnet man sich voneinander, entsteht Vertrauen. Und auch so ein interessanter Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn man sich um Leute kümmert, die infiziert sind, dann wird man ja auch immun dagegen, wenn man sich nicht, wenn das eigene Immunsystem das packt. Und dann wird das Immunsystem gestärkt und dann wird, und es hat, solche Effekte haben offenbar auch dazu geführt, dass ja vor allem Christen überlebt haben in solchen Seuchen. Das wurde dann als Wunder angesehen, hat dann auch wieder zu Bekehrungen geführt. Und ich bin mir sicher, dass es eben nicht nur diese innerweltlichen Wirkungsmechanismen waren, die zum Überleben der Christen geführt haben, sondern die Christen werden mit Sicherheit auch gebetet haben. Und die werden bestimmt auch das Vaterunser gebetet haben. Und die werden bestimmt auch gebetet haben, dein Reich komme. Und ihr Lieben, ich finde es sowas von beeindruckend, was ich da gefunden habe im Internet, über das, was vor ja, über 1500 Jahren war, als eine viel schlimmere Sache durch die Welt gegangen ist, als Corona und die Leute nicht so gut damit umgehen konnten. Und ich finde es absolut stark, wie das Reich Gottes ja, in den Christen angekommen ist anscheinend und weitergegangen ist in diese Welt rein. Wie sich diese Bitte, dein Reich komme, ja, da erfüllt hat. Und wie ist es jetzt in der aktuellen Situation mit Corona? Was heißt es jetzt, dein Reich komme? Wie sieht das jetzt aus bei uns selber und in diese Welt hinein, mit unserem Verhalten? Wie sieht es aus in der Gemeinde, im Umgang mit Ängsten, mit Leuten, ja, die da Schwierigkeiten haben und so weiter? Oder mit Leuten, die auch ja, vielleicht einen positiven Corona-Test bekommen haben. Ja, grenzt man die dann aus, meidet man die, um sich nur nicht anzustecken. Andererseits auch nicht leichtfertig, jetzt Leute zu umarmen, ja, und alle Hygieneregeln über Bord zu werfen, weil man sagt, ja, Gott passt ja schon auf uns auf. Man sieht bei den ersten Christen, ja, natürlich hat Gott auf sie aufgepasst, aber sie haben sich trotzdem vielleicht auch infiziert, sind auch bestimmt Leute gestorben. Was heißt es jetzt wirklich, was wir da bitten? Dein Reich komme. In Jesus hat er einen Riesenschritt auf uns zugemacht und hat den Sündenfall umgekehrt. Wir haben uns von ihm entfernt und er geht auf uns zu. Und was soll das jetzt für Auswirkungen haben für unser Leben in dieser Welt, mit Corona oder auch allen anderen Geschichten, allen anderen Herausforderungen? Ich wünsche uns, dass wir beim Beten des Vaterunsers da immer tiefer reinkommen, das zu verstehen, worum es Gott geht, dass sein Reich, seine Herrschaft vom Himmel auf diese Erde kommt und zuerst in unser Leben und dann durch unser Leben diese Welt verändert. Dass diese Bitte in Erfüllung geht, dass sein Reich wirklich kommt und zwar schon im Hier und Heute und in Vollendung dann in der Ewigkeit. Amen.